ISS sieht sich als Elite unter dem toten Kopf. Und zwar unbedingte Loyalität und Treue zu Hitler. Diese Treue zu Hitler beweist sie mehrfach auch gegen die SA, sei es beim Stennis-Putsch in Berlin oder natürlich beim sogenannten Röhm-Putsch von 1934. Natürlich auch zu Himmler und den jeweiligen Vorgesetzten. Später läuft das dann auch auf einen Treueeid auf Leben und Tod hinaus. Die SS will eine Weltanschauungselite sein. Sie wollen in der Konkurrenz der verschiedenen Parteiorganisationen die allerbesten Nazis sein. Sie wollen aber nicht nur überzeugt sein, sondern ganz entscheidend ist es auch eine nordisch-arisch geprägte rassische Elite zu sein. Das bringt die SS später während des Weltkriegs immer wieder in Konflikte mit anderen Parteistellen, denen es wichtiger ist, dass die Leute, beispielsweise die, die man eindeutschen will, dass die überzeugt sind. Denn in der SS kommt es mehr darauf an, was das rassische Material da ist. Überzeugen kann man die dann immer noch. Und daraus werden sich dann noch größere Konflikte entwickeln. Und eben auch eine besondere Männlichkeit, Wehrsport und so weiter, hatte ich schon gesagt. Ein Unterschied zur SA besteht darin, dass die gesamte Sippe in den Blick genommen wird, die Sippengemeinschaft. Also es ist kein reiner Männerbund, sondern Frauen werden auf verschiedene Arten mit einbezogen. Es gibt eine schärfere Auslese, was die Mitglieder angeht. Zwar, wie gesagt, nicht immer eine Realität, aber vom Anspruch her. Was die Körpergröße angeht, was die Abstammung angeht. Das drückt sich dann in den Aufnahmebedingungen aus. Die werden zunehmend verschärft. Für einfache SS-Mitglieder Ahnennachweis bis 1800, für SS-Führer dann bis 1750 zurück. Aber selbst da macht Himmler nicht Schluss. Der will dann im Prinzip, da wo es irgendwie quellenmäßig zu belegen ist, die Leute sollen immer weiter forschen. Und da gilt als historisch mögliche Grenze der 30-jährige Krieg, weil davor ja alles an Quellen und Aktenmaterial praktisch vernichtet ist. Das kann dann zu so einem Fall führen wie einem Freiburger Arzt und SS-Führer, der also jahrelang maßgeblich in Freiburg sich am SS-Dienst beteiligt. Und da finden dann die Ahnenforscher irgendwann raus, dass der, ich glaube, im 17. Jahrhundert von einem jüdischen Vornamen hat. Das heißt, das ist dann im Bereich von, ich weiß nicht, 80stel oder irgendwie sowas. Und für den nimmt sich Himmler von seinem Kommandostandpunkt, Kommandozentrale, mitten im Weltkrieg, im Osten irgendwo, nimmt er sich Zeit, an diesen Küchlin, diesen Dr. Küchlin, seitenlange Briefe persönlich zu schreiben und darum zu bitten, er muss es verstehen, wenn wir in dem Punkt nicht hart bleiben, dann werden das die nachfolgenden Generationen auch nicht sein können und so weiter. Und also es ist totaler Wahnsinn, ne, wie das gehandhabt wurde. Wenn man allerdings einen gewissen Rang erreicht hat, wie der badische Landesbauernführer für das Reichsnährstandsengler Füßlin aus Laufen, hier südlich von Freiburg, der stammt von dem gleichen Juden ab, der war schon so weit ab, den kann man nicht mehr demontieren, sonst wird es zu peinlich. Politisches Führungszeugnis, das hat man bei SA-Leuten meines Wissens nicht verlangt. Erbgesundheitszeugnis, was für ein Aufwand das war, sieht man auch. Die mussten eine Mannschaftsuntersuchungsliste mit 50 Faktoren ausfüllen. Ja, das war ein gigantischer Aufwand. Und einer der heikelsten Punkte, bei Heiratswunsch haben sie sich jedes Mitglied der SS verpflichtet, eine Genehmigung des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS einzuholen. Dafür wurde der Ahnennachweis eben auch nochmal ausgedehnt. Auch die Braut wurde geprüft. Sie musste zwei Bürgen, möglichst Partei- oder SS-Mitglieder, beibringen und musste sich der Untersuchung eines SS-Arztes unterziehen. In ein paar Fällen sieht man mal so Versuche, dass die dann sagen, ja, geht es nicht auch ein anderer Arzt oder gar eine Ärztin und so, das wird aber nicht durchgelassen. Man hat ja oft so das Gefühl, wenn man Literatur über Freiburg liest, das war ein ruhiges, katholisches Städtchen, hier ging alles irgendwie so in seinen Bahnen und dann kam mehr oder weniger, gut, vielleicht so 32 oder Ende 31 wird der Alemanne aufgelegt als NS-Zeitung für Oberbaden. 1932 wird es etwas rauer, da steigen auch die Wahlergebnisse. Gut, und dann kommt aber irgendwie sowas über einen 33 mit der Machtergreifung. Dafür ist es doch eigentlich ganz interessant, dass es so eine durchaus differenzierte Szene an rechtsextremen, rechten paramilitärischen Gruppen gegeben hat. Es gibt für Freiburg noch ein anderes Spezifikum, auf das ich jetzt nicht eingehe. Das ist so eine Tradition der Rassenkunde und Rassenhygiene. Das spielt für die SS natürlich auch eine Rolle. Aber wenn wir es jetzt mal direkter hier an der SS dran haben, Organisationen Escherich, Marinebrigade Erhard mit ihren Nachfolgeorganisationen, Jungdeutscher Orden habe ich in Klammern gesetzt, weil der partiell da reinpasst, aber nicht komplett. Die waren jetzt nicht komplett republikfeindlich, aber stark antisemitisch zum Beispiel. Da wird es dann wieder, zeigt sich, wie kompliziert es ist. Dann haben wir Mitte der 20er Jahre einen Saalschutz der NSDAP. Da kann man schon sagen, jetzt geht es in die Richtung. Da gibt es Schlageterbund bzw. SA. Also das Schlageterbund war sozusagen die Tarnorganisation der SA hier in Baden. Und im Juli 1929 die Gründung der ersten Ortsgruppe, sozusagen der ersten Mini-Einheit der SS. Ich nehme an, es gab vorher schon SS-Mitglieder in Freiburg, aber quasi freischwebend, aber erst im Juli 1929. Und das war am Anfang auch noch recht mickrig, das waren so 2 bis 3 Leute bei der Gründung. Also da kann man sagen, das spielt jetzt quantitativ im Vergleich zur SA beispielsweise überhaupt gar keine Rolle. Allerdings ab 1929 nimmt die SS insgesamt im ganzen Reich einen massiven Aufschwung mit der Einsetzung Heinrich Himmlers als Reichsführer SS. Noch zum Vergleich, also im Reich wurde die SS 1925 wirklich eher als so eine kleine Bodyguard-Truppe für Hitler gegründet, in Baden dann im März 1929. Und von Freiburg aus, beziehungsweise man muss sagen Freiburg und Iringen interessanterweise, das sind so die ersten beiden Keimzellen, dehnt sich es dann über ganz Südbaden aus. Also dann, ich glaube so im Jahr 1931, glaube ich, beauftragt dann der Freiburger SS-Führer einen Waldkircher SA-Mann, jetzt in Waldkirch nicht SS aufzubauen, der berühmt-berüchtigte Karl Jäger. Aber das sind so die Wege. Da werden dann überall so kleine Scharen gegründet, die dann zu immer weiteren Einheiten anwachsen. Dann haben wir die ganze Masse der Angehörigen der Waffen-SS und der KZs. Und da kann ich Ihnen wirklich sagen, also ich glaube, es gibt kaum eine Einheit der Waffen-SS oder kaum ein KZ oder Vernichtungslager, wo nicht irgendwelche Freiburger auch dabei gewesen sind tatsächlich. Also das ist wirklich so eine Erkenntnis, wenn man jetzt hunderte von Biografien sich durchguckt. Also ich komme da schon gar nicht mehr mit, wo die Leute überall gewesen sind. Es ist auch gar nicht möglich, sich da einzuarbeiten. Das sind soweit alles Männer. Kleiner Sonderteil, das SS-Helferinnenkorps. Das kommt erst relativ spät, beispielsweise Nachrichtenabteilung, da gab es im Elsass dann so eine Schule, da gab es auch ein paar Frauen aus Freiburg und Umgebung. Und wie ich sowieso schon gesagt hatte, Frauen waren ja als Ehefrauen eh auch mit im Griff der SS. Und die Zusammenfassung ist, also Gesamteindruck gut, ist Fortpflanzung im völkischen Sinne wünschenswert, ja. Diese Bögen waren, aber das sind jetzt nur Anfang und Ende, deswegen sage ich dazu, die waren halt ellenlang. Die mussten also alles Mögliche ausfüllen und es musste festgestellt werden, ob die Frau kinderlieb ist und was weiß ich alles. Ich sagte, die SS hatte am Anfang so gut wie kein Geld. Die Leute waren selber zum Teil verschuldet. Sie wurden von der Partei nicht großartig finanziert. Also man sieht Aufrufe, man sieht Bettelbriefe. Selbst der SD, als deren eigenes Büro eine Josef- bzw. Johanniterstraße bekommen hat, die haben bei der Stadt Freiburg einen Antrag gestellt, ob die Stadt nicht einen Schreibtisch finanzieren könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Man denkt so, SD, SS, allmächtig. Aber nee, die konnten ihre Stromrechnungen nicht bezahlen. Das ändert sich insoweit dann ein bisschen, nachdem Himmler auch Chef der deutschen Polizei wird und es immer mehr schafft, irgendwie auch Gelder umzulenken. Aber eben die Frage, wer wird förderndes Mitglied? Also diese Frage da, sei es 50 Pfennig im Monat beizutragen, das spielt für die SS tatsächlich eine Rolle. Die sind dann allerdings dazu übergegangen, sich schöne Villen unter den Nagel zu reißen. ab 1937 das Verbindungshaus des geschlagenen Verbindungskorps Suevia, also das Schwabenhaus, wo die heute auch wieder drin sind. Das ist also ein aktuelles Foto. Dann haben sie es noch ein bisschen mehr krachen lassen, sind in die Merci-Straße gezogen, da das Herzünenhaus. Und da kann man dann sehen, wie tatsächlich eine Hand in die andere greift, weil der Leiter des Studentenwerks, Felix Seitz, ein SS-Offizier, über seine Stellung als Liquidator des Herzünenhausvereins, also eine katholische Studentenverbindung, nicht schlagend, liquidiert also diesen Verein und übergibt der SS dieses Haus bzw. der NSDAP. Und die können da also einziehen. Und der Gerichtsassessor, der als Notar das Ganze unterschreibt, ist auch noch ein SS-Führer, ne, der dann später beim Hauptamt SS-Gericht landen wird während des Krieges.